Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge auf KTV zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich auch in dieser Ausgabe von SDS begrüßen darf. Pater Karl, im Januar war ich in Dresden, durfte dort mit dem Dompfarrer in seiner Funktion als Dekan einem neuen schönen Hotel den kirchlichen Segen erteilen. Und so bin ich natürlich mit dem Dompfarrer ins Gespräch gekommen. Und er hat mir erzählt, dass er in der Kathedrale in Dresden, also in der Hofkirche, die heißt so, die Hofkirche, so eine Lichtschranke eingebaut haben, die alle zählt, die in die Kirche kommen. Mhm. Das war im Dezember. Also vom 1. Dezember 2025 bis zum 31. Dezember haben sie alle Menschen gezählt, die in die Kirche gekommen sind, ob zum Gottesdienst, ob einfach zum Schauen, ob er Kerzel anzünden oder sonst irgendwas. Mhm. Dresden hat 570.000 Einwohner, glaube ein bisschen mehr sogar oder kurz drüber. 5% sind Katholiken, also gerade mal so gut 28.000. Was glaubst du, schätze jetzt einfach mal, wie viel sind während eines ganzen Monats in diese Hofkirche, in die Kathedrale von Dresden rein und wieder rausgegangen? Mit allen Rollensitzen,
ja.
Du musst wissen, der Dezember ist in Dresden besonders wichtig, weil da der Weihnachtsmarkt ist, ich glaube Striezelmarkt heißt es, und da besonders viele Besucher auch nach Dresden kommen. Einfach mal eine Zahl.
Also ich muss dazu sagen, ich war im November in der Hofkirche und danach in der Frauenkirche und das war am Abend und da waren auch Leute drinnen. Also ich würde mir sagen, schon 50.000 Leute oder so.
Also der Pfarrer hat gesagt, der Dompfarrer, 90.000.
90.000. Ja,
90.000 sind nur im Dezember da reingegangen. Jetzt kann man sagen, ja gut, was soll diese Zahl? Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann man mal drei Fakten vielleicht rausziehen. Ein Faktum ist, 90.000 Leute sind in die Kirche gegangen, also Leute gehen noch, warum auch immer, in die Kirche. Und es ist ja nicht wenig, 90.000. Dazu kommt, vielleicht könnte man dazu sagen, dass die Leute deshalb auch in die Kirche gehen, weil sie spüren, der Mensch lebt nicht nur von Brot allein. Ja. Vielleicht geht man auch deshalb in die Kirche und schaut sich um oder sonst irgendwas. Und was der Pfarrer mir auch erzählt hat, die Senioren der Dompfarrei haben so Sterne aus Papier geschnitten und die konnte man eine Pinnwand heften und eine Bitte oder einen Wunsch draufschreiben oder wie auch immer. Und das sind, glaube ich, über 5.000 angebracht worden. Also ganz tot ist Kirche nicht.
Nein, also es gibt ja das, also ich fange mal wirklich ganz grundsätzlich an, nicht? Das ist alte Lehre der Kirche nicht und wir entdecken das in unserer menschlichen Konstitution, in unserer Humanität, dass wir auf Gott hin angelegt sind. Der Mensch ist ein ens religiosum, sagt der heilige Thomas von Aquin. Wir haben in uns eine natürliche Sehnsucht, nicht also Gott zu schauen. Das ist was ganz Wichtiges. Deshalb Religiosität ist immer da und deshalb zieht es den Menschen auch hin an heilige Orte. Da kommt noch dazu das Thema des Heiligen, wo Rudolf Otto sagt, dass das noch grundsätzlicher in uns angelegt ist als der Gottesgedanke, dass der Mensch gerne den Schauder des Erhabenen hat. Und wenn dort jetzt eben zwischen Semperoper und Zwinger und so weiter, also diese schöne Hofkirche, dort Hofkathedrale steht in Dresden, also dann geht man dort natürlich auch rein. Man muss schon sagen, also da ist was Touristisches auch dabei, aber natürlich auch etwas, weil man das Erhabene einer Kirche erleben möchte. Und die Hofkirche dort ist auch besonders schön, die ist ja für die Katholiken gebaut. Deshalb hat man diesen Umgang, weil die Prozessionen, was ich mich erinnern kann, in Dresden ja in einer protestantischen Milieu, mussten die Prozessionen in der Kirche machen. Da haben deshalb diesen Umgang dort innerhalb geschaffen. Also auf jeden Fall, dass einem da reinzieht, die Kirche ist hoch, sie ist erhaben gebaut. Ich glaube, das ist etwas, das durchaus in der Natur der Sache liegt. Das, was ich hier unterstreichen möchte, und da würden wir eine Ideenbörse eigentlich brauchen, ist, dass man die Leute, wenn sie reingehen, aus Gefühlen, die sie gar nicht definieren können, weil sie es einfach reinzieht in das Religiöse hinein, dass wir das dann eben auch umsetzen müssten im Gebet und in persönliches Gebet zu Gott. Also durch solche Aktionen wie mit diesen Sternen oder Kerzen anzünden. Ich habe als Kaplan, wie ich im Heiligenkreuz Kaplan geworden bin, 1988, da standen immer so diese Kerzenständer und die Leute haben dort viele Kerzen angezündet und ich habe dann einfach hinter diesen Kerzen ein Gebet angebracht. Ja. Ein kurzes Gebet, aber ein Gebet, wo Gott gebeten wird, ich zünde ein Licht an, ich möchte für jemand beten, Punkt, Punkt, Punkt. Ich möchte dich bitten um das und das, damit die dann auch persönlich beten. Hängt jetzt noch dort, hat sich über 38 Jahre jetzt schon eben bewährt. Und ich bin immer glücklich, wenn ich im Heiligenkreuz reinkomme und dort nicht nur die Lichtlein brennen, sondern wenn ich sehe, wie Leute dort stehen, ja, und dann hinaufschauen zu dieser gut lesbaren, also dieser gut lesbaren Gebetsschrift und dort jetzt eben auch beten. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, weil eben jetzt die Kirche ja der Ort ist, nicht nur der durch eine architektonische Erhabenheit jetzt beeindrucken soll, sondern locus ist der Deo factus ist. Dieser Ort ist von Gott gemacht. Ja, Gott wohnt hier. Also, dass ich die Menschen auch zum Gebet und zur Anbetung bringe. Und dann eben auch die Idee, wie bringe ich die Leute zum Allerheiligsten? Wie schaffe ich, dass es in Dresden dort auch auf der Seitenkammer gut zur Anbetung geht? Also, das sind alles Themen, die, glaube ich, für uns in der Praxis sehr wichtig sind. Noch einmal, naturhafte Religiosität und Sehnsucht nach dem Erhabenen zieht die Leute in die Kirche. Aber wir haben die pastorale Aufgabe, und da scheint in Dresden was gelungen zu sein, die Leute dann auch zu einer aktiven Gottesbeziehung hinzuführen.
Also 90.000 sind im vergangenen Dezember in der Hofkirche gewesen, weil sie vielleicht spüren, dass der Mensch nicht nur von Brot allein lebt, weil sie Gebete angebracht haben, Wünsche um den Schutz Gottes. In der Neunzacher Zeitung gab es einen Beitrag über ChatGPT, also künstliche Intelligenz. Und da wird erwähnt, dass die Harvard Business Review untersuchte, wofür Menschen am häufigsten künstliche Intelligenz nutzen. Ganz vorne liegen Themen wie Therapie und Kameradschaft. An zweiter Stelle mein Leben organisieren. Und an dritter Stelle Sinn finden. Sinn finden.
Ja, naja, gut, das ist ja das große Thema, nicht? Und es wird ja noch ärger werden, weil unsere Arbeitswelt wird sich jetzt sehr stark verändern, nicht? Also bisher hatten wir ja, sind wir doch ausgelastet, indem wir kreativ oder irgendwie arbeiten mussten. Das wird uns immer mehr jetzt eben auch die Technik, die künstliche Intelligenz abnehmen. Und ja, was ist der Sinn des Lebens? Was ist das Ziel? Wozu bin ich da? Was verändere ich in dieser Welt? Ja, was ist das Letzte? Nicht? Also das ist sehr interessant, dass das wiederkommt bei der jungen Generation, die ja, aber im Augenblick ist das Problem, dass wir zu sehr in uns selbst eingespiegelt sind. Und dieses, also noch einmal, das haben wir überall. Also es gibt neue Suchbewegungen, ziemlich stark unter der Generation Z, unter den Jungen, weil sie eben keine letzten Horizonte mehr vermittelt bekommen haben. Die Glaubenserziehung ist faktisch ausgefallen in den letzten Jahrzehnten. Also ich sage das wirklich kritisch. Also wir sind sowas vom gescheitert jetzt eben. Also mit unserer Weitergabe des Glaubens, das ist ja wirklich atemberaubend. Und jetzt im Augenblick macht der liebe Gott sein Ding, indem er zeigt, ja, du, ich habe den Menschen geschaffen, ja, auf mich hin, ja, und die bleiben religionssehnsüchtig, auch wenn ihr ihnen keine Nahrung gegeben habt oder nicht ausreichend in den letzten Jahren und die Kirche sich in einen Diskussionsverein und so weiter verwandelt oder zu verwandeln droht, nicht, aber die bleiben sehnsüchtig. Schaut's mal, da kommen die Leute in die Kirche. Was macht ihr damit? Also das ist im Augenblick, sehe ich das als eine große Anfrage. Wie geben wir den Leuten Antworten auf diese großen Fragen, die in ihnen liegen? Und aufpassen, das sind nicht unsere Antworten, sondern das sind die Antworten, die Gott uns durch Jesus Christus gegeben hat. Der uns jetzt eben liebt, der uns versöhnen möchte, der uns die Sünden vergeben möchte, der uns in eine Gemeinschaft berufen möchte, der uns therapeutische Mittel gegen unsere Verwundung durch die Erbsünde anbietet und der uns letztlich in ein befreites, ewiges Leben führen möchte. Also das ist eine große Anfrage, die derzeit an uns geschieht. Wie helfen wir den Leuten, den letzten Sinn des Lebens zu finden? den ja unser sich offenbarender Gott uns schon eröffnet hat.
Und damit hast du schon wunderbar eine Zuschrift eingeleitet. Was ist der Sinn unseres Lebens? Was kommt nach diesem Leben? Nur wenn es klar ist, was nach diesem Leben kommt, kann die Frage nach dem Sinn des Lebens beantwortet werden. Der Katechismus hat ja früher ganz klar gesagt, wir sind erschaffen, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und dann mit ihm ewiglich im Himmel zu sein. Die Antwort bleibt, oder ist was Neues dazugekommen, Pater Karl?
Also, wie ich Pfarrer war und dann noch als junger Rektor habe ich noch eine Filiale betreut, habe den Firmenunterricht immer selbst gehalten für die 13-, 14-Jährigen, die damals, wie soll ich sagen, mehr zu erobern waren als jetzt. Die jungen Leute, die heute kommen, ich darf ja Firmenspender sein, in der Erzdiözese Wien seit 20 Jahren, also die jungen Leute, die jetzt kommen, die haben viel mehr Interesse als damals in den 90er, wo ich Pfarrer war, da musste man die richtig gewinnen. Da ist man zur Firmung gegangen, weil man zur Firmung ging. Aber das Erste, was wir gelernt haben, war genau das, was du jetzt vorgelesen hast. Also wir sind geschaffen eben jetzt von Gott, um ihn zu lieben, um ihn zu erkennen, um ihm zu dienen, um durch ihn dann ein ewiges Leben zu erreichen. Also das ist das Allerwichtigste. Wir können nicht das ewige Leben verschweigen. Ja? Also wir können nicht das ewige Leben verschweigen. Und das ist der letzte Sinn unseres Lebens. Wir haben viele innerweltliche Aufgaben. Ja, unser Heiland Jesus Christus möchte das Antlitz dieser Erde durch seinen Heiligen Geist verändern. Wir sind die Werkzeuge dazu. Ich stehe für eine Hilfsorganisation, die vom Papst direkt geleitet wird, um eben jetzt den Menschen zu helfen, hier auf Erden würdevoll zu leben, durch Bildung, Ausbildung, Priesterpatenschaften und so weiter. Aber eben jetzt das letzte Ziel ist ein Ziel, das nicht in dieser Welt ist. Denn eines ist gewiss, wir müssen alle sterben. Und deshalb sind solche Antworten, die im Katechismus pam pam formuliert sind, die sind nicht schlecht. Ja. Sie geben ein Gerüst und zumindest provozieren sie und holen uns raus aus diesem Vergessen, dass wir überhaupt die Frage stellen, ja, was ist der Sinn des Lebens? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Das waren die Fragen, die der vor inzwischen vielen Jahren, vor 2004 verstorbene Kardinal Franz König überall gestellt hat. Der hat bei jeder Ansprache, egal ob jetzt im Parlament oder wo immer eingeladen war oder in einfachen Pfarrbesuchen, hat er immer in der Predigt diese Fragen eingebaut gehabt. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was ist der Sinn des Lebens? Und das Christentum ist nämlich die Antwort darauf.
Wenn wir diese alte Katechismusantwort nehmen, wir sind erschaffen, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihn in dieser Welt zu dienen und dann ewiglich bei ihm zu sein, dann folgt ja daraus, so wie wir unser irdisches Leben hier auf dieser Welt nutzen, so sieht mal die Ewigkeit aus. Wenn wir die ausgestreckte Hand Gottes in diesem irdischen Leben ergreifen, dann sind wir gerettet. Schlagen wir diese Hand Gottes aus, dann sind wir ewiglich verloren. Auch das gehört zu dieser Antwort.
Ja, also das ist ein Thema, das wir in der Katechese nicht gerne bringen, weil es halt belastend auch ist. Über die Hölle redet niemand gerne. Aber wir können tatsächlich das Ziel unseres Lebens verfehlen. Also es ist eine Wirklichkeit, die einfach wirklich da ist, weil wir diese Freiheit in uns haben. Diese Freiheit, die so ein großes Geschenk ist. Dass wir uns frei entscheiden können, Dinge zu tun, Menschen zu lieben und so weiter, Hingabe auch zu praktizieren. Also die Freiheit ist ein so großes Geschenk. Sie kommt direkt jetzt eben aus dem Innersten der Dreifaltigkeit. Sie macht uns im eigentlichen Sinne zu Abbildern jetzt eben Gottes, zu Ebenbildern Gottes, weil wir die Freiheit haben zu lieben, so wie Gott in sich jetzt eben das Beziehungsgefüge der Einzigartigkeit in der Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Aber eben diese Freiheit ist zugleich auch eine Aufgabe, ja, weil ich eben jetzt auch ablehnen kann. Also das ist eine Möglichkeit, die mir wirklich gegeben ist. Und deshalb, also die Aufgabe der Kirche ist es, diese Freiheit, oder wir sind die Fortsetzung, wir sind die Werbeagentur des lieben Gottes, ja. Die Werbung, die er selbst gemacht hat, ist unfasslich, denn er hat uns durch seine Hingabe am Kreuz gezeigt, wie bedingungslos uns Menschen er liebt. Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und es ist nicht irgendwer, der sein Leben hingegeben hat, sondern der unfassliche, allmächtige Gott, der Sohn des ewigen Vaters, der Mensch geworden ist, um ins Leiden, ins Sterben für uns zu gehen. Das ist unfasslich, unausdenkbar. Das kann man nicht religiös philosophieren. Das ist ein Geschenk, das uns gemacht hat. Und wir sind das Werbeunternehmen als Kirche, die in die Freiheit der Menschen hinein appelliert, bitte schaut doch hin, ja, so ist unser Gott, antwortet ihm doch, bitte reagiert, bitte beantwortet diese Liebe mit Glauben.
Das ganze Evangelium Jesu Christi ist eine einzige Aufforderung, dass wir unsere Bedürftigkeit vor Gott anerkennen, dass jeder von uns auch sagt, ich bin ein Sünder, ich schaff's alleine nicht, ich brauche Hilfe. Und dann geht es darum, Jesus Christus als den Erlöser anzunehmen und so zu Gott zurückzukehren. Gerade die Fastenzeit ist ja dafür ideal auch gedacht. Und da kommt ja dann immer der Einwand, ja, das sagt die Kirche nur, um den Menschen Sünden einzureden, um sie irgendwie abhängig zu machen. Das kommt ja immer so dann.
Das sagt der Arzt ja nur, dass ich hier einen Nierenstein habe, ja, um mich zu schockieren. Nein, das sagt er mir, weil er mir eine Diagnose gibt, die dann im nächsten Schritt zu einer Heilung führt. Liebe Leute, das ist so unsinnig wie irgendwas. Das ist dieses atheistische Argument seit dem 19. Jahrhundert, also dass die Kirche nur dazu da ist, den Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, um sie zu manipulieren und so weiter und so fort. Also das ist ihre atheistische Propaganda. Ja, wir sind die einzige Organisation, die eine Lösung anbietet für deine Sünden, um das mal so im Marketing-Sprech jetzt eben zu sagen. Andere Religionen oder Psychotherapien bieten dir Medikamente oder Hilfsmittel an. Wir bieten dir einen an, der schon deine Sünden geheilt hat. Du musst nur darauf reagieren. Die Sünde hat jede Tragik verloren, hat jede Dämonie verloren in dem Augenblick, wo du dich als Sünder annimmst und in die Barmherzigkeit Jesu Christi hineinwirfst. Also das ist Christentum. Also wir reden über die Sünde nicht, um Angst zu machen, sondern um die Angst und auch die Gewissensangst, die ja da ist, die Belastete. Die ist ja da. Ja, also das ist ja nicht etwas, das wir erfinden, sondern wir bearbeiten etwas Vorhandenes, ja, eine innere Verwundung, Zerstörung und so weiter, die da ist. Das bearbeiten wir, um es zu heilen, aber nicht jetzt eben, um den Leuten dann ein schlechtes Gewissen zu machen. Und um das ein bisschen ins Konkrete zu bringen, weil ich habe das heute hier liegen, ja, bitte eben jetzt schaut auf das heiligste Herz Jesu, weil diese Offenbarungen vor 300 Jahren waren genau deshalb, damit die Leute kapieren, es geht um die Barmherzigkeit Gottes. Das war damals auch der Jansenismus, der den Leuten Sünden Angst gemacht hat. Und Jesus ist dann erschienen, der Margareta Maria Alacoque, hat gesagt, nein, eure Sünden, mein Herz brennt aus Liebe zu euch Sünder. Und wenn wir über Sünden reden, dann nur deshalb, weil sie schon in meiner Barmherzigkeit aufgelöst sind. Ihr müsst das nur im Glauben reaktiv annehmen.
Wir reden über den Sinn unseres Lebens, den Sinn unseres christlichen Lebens. Ich nenne es mal positiv, der besteht darin, dass wir Jesus Christus, dem Sohn Gottes, erlauben, in uns zu regieren, über uns zu herrschen, dass er in uns sein Reich aufbauen kann. Und da sagt ja auch die Kirche, die Frucht wird sein, dass Freude in dein Leben kommt. Und zwar jetzt schon in dieser Welt, nicht erst in der Ewigkeit.
Ja, ich möchte vielleicht noch einen Schritt zurück oder einen Schritt weiter noch. Also der Sinn des Lebens ist, dass wir uns von Gott geliebt wissen, unendlich geliebt wissen, mit einer Liebe, die unverbrüchlich ist. Also mehr konnte uns Gott nicht geben als sich selbst. In der Annahme einer menschlichen Natur, die Hingabe dieses menschlichen Lebens, Jesus von Nazareth am Kreuz, mehr konnte Gott nicht tun, als sich selbst ins Leiden, ins Sterben, in die Aufopferung zu werfen. Mehr konnte er für dich nicht tun. Und wenn du in deinem Leben das Gefühl hast, ich bin gescheitert, niemand liebt mich und so weiter, alles bricht weg, ich werde alt und ungebraucht und so weiter und ich muss sterben und mein Leben hat keinen Sinn, das stimmt alles nicht im Blick eben auf den, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Das ist ein Zitat von Paulus, Galater 2,20. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Das ist die Basis einer christlichen Existenz. Das hat der gesagt, der selbst eben jetzt von Gott getroffen worden ist wie kein anderer und dem wir die Mission des Christentums in Europa verdanken, der ein Christenverfolger, ein Christenhasser, ein Christennichtversteher war. und dann diesen Satz formuliert, der den Sinn deines Lebens auch ausdrückt. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat.
Jetzt bringe ich noch eine Zuschrift, in der sich vielleicht manche im einen oder anderen Aspekt wiedererkennen. Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Wallner, ich bin vor ungefähr 9 Jahren aus der Kirche ausgetreten, in die ich traditionell hineingetauft wurde. Die Vorstellung eines Gottes erschien mir immer absurder. Heute bin ich 40 Jahre alt und fühle mich innerlich entwurzelt und verloren. Ich verbringe viel Zeit alleine, schaue dabei häufig bei ihrer Stunde der Seelsorge hinein, sehr löblich, und beschäftige mich auch sonst wieder innerlich mit religiösen Fragen. In einer Messe war ich viele Jahre nicht mehr, aber irgendwie wächst manchmal das Gefühl, dass mir der katholische Weg doch helfen könnte. Ich habe kürzlich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, dass ich auch Jesus irgendwie innerlich näher gekommen bin, auch wenn dieses Gefühl flüchtig ist. Meine eigene Frage: Ich finde es unheimlich schwer, mit dieser atheistischen, materialistischen Prägung aktiv nach Gott zu suchen. Ich schaffe schlicht den Schritt nicht, Gott als echt wahrzunehmen. Immer wenn ich gefühlt ein wenig mehr inneren Zugang gewonnen habe, wirft mich mein rationales Denken zurück, sodass ich an mir selbst verzweifle. Ich habe auch schon Katechese-Zugänge wie den Alpha-Kurs oder Internetartikel ausprobiert, aber das hilft mir innerlich nicht. Ich vermute, ich bin nicht alleine mit diesen inneren Widerständen. Haben Sie Tipps, wie konkret ich damit umgehen kann? Ist es eine reine Frage der Glaubenspraxis? Zum Beispiel so lange beten, bis man es selbst glaubt? Oder kann man hier einen rationaleren, für mich natürlichen wirkenden Weg empfehlen? Mit freundlichen Grüßen. Danke für diese Zuschrift.
Also da fällt mir jetzt bam, 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 bam. Also wie am Schluss eben nach einer medizinischen Sitzung der Arzt ein Rezept ausstellt, da würden mir jetzt viele Dinge einfallen, die ich auf dieses Rezept jetzt eben schreiben würde. Vielleicht eben, weil das heute vor mir liegt. Ja. Also du brauchst eine persönliche Beziehung zu Jesus. Ja. Eine persönliche Beziehung zu Jesus, das ist das Allererste. Ja. Und dann wird er dich in die Gemeinschaft der Kirche hineinziehen und so weiter. Bitte eben jetzt persönliche Beziehung. Herz Jesu Bild, wir verschicken es gerne. Anleitung dazu, wie man jetzt eben Jesus nahe kommt. Heilige Schrift lesen, Johannesevangelium lesen oder das eine Evangelium lesen, wo die 4 in 1 zusammengefasst worden sind. Eine Gemeinschaft suchen, wo du hingehen kannst. Eine Kirchengemeinschaft, wo du beten kannst. Bitte Geduld, ja, bitte Geduld. Der Weg ist sehr weit, ja, der hier gegangen worden ist. Bitte Geduld, ja, aber nicht aufgeben. Jesus zieht und das hat verschiedene Stadien jetzt eben der Nähe. Aber bitte eben jetzt eine persönliche Beziehung zu Jesus. Am besten Jesusgebet, Herzensgebet, sinnlich ein Bild von Jesus, das dich anspricht. Herz-Jesu-Bild wäre eine Möglichkeit und so weiter. Hunderte Sachen fallen mir ein, aber in alle, bitte komm zurück. Bitte komm zurück in die katholische Kirche. Ja, es wird dich bereichern und du bist dann auch für uns ein großer Schatz, weil du eben aus der Ferne kommst und im Himmel ist ja dann so große Freude über einen, der zurückkommt. Also bitte komm zurück.
Wenn ich Klavier spielen möchte, gut, dann muss ich üben. Muss ich hinhocken und einfach üben. Das ist das eine. Alles, was der Pater Karl jetzt gesagt hat, oder auch Bibel lesen, vielleicht den einen oder anderen Gottesdienst besuchen, beten, weil Beichten, wenn es schon gibt. Das ist das eine. Das andere, was Papst Franziskus auch immer empfohlen hat in solchen Fällen, geht an die Ränder. Geht zu Menschen, die bedürftig sind. Sie werden euch zu Christus führen. Das ist vielleicht nochmal was, was noch nicht erwähnt wurde, Pater Karl. Jedenfalls sind wir damit am Ende dieser Sendung angelangt.
Ja, ich muss natürlich bei solchen Vorlagen immer aufpassen, dass ich dann nicht einfach in die Spendenwerbung gehe, weil natürlich also jetzt die Hilfe für die Ärmsten und für die Schwächsten bringt einen unglaublichen Segen auch für einen selber, weil sie einfach aktives Christsein bedeutet, auch von Menschen, die nicht noch so im Glauben, im persönlichen Glauben brennen, aber sie tun dann genau das, was Christus eigentlich möchte, was uns auch vorgezeigt hat, nämlich sich selbst jetzt eben an Arme, an Schwache zu verschenken, wenn es durch eine Spende oder durch eine Tat ist, das bringt auch einen unglaublich großen Segen. Aber jetzt mache ich einen Punkt und wir beten, dass alle, die jetzt zuschauen, in der Suche nach dem Sinn des Lebens ein Stück näher zu Jesus kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Stunde der Seelsorge, fürs Einschalten, dass Sie mit dabei waren. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.